Verdacht auf Schlaganfall. Was tun?
Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken.
Bei einem Schlaganfall zählt jede Minute. Wenn man die Symptome schnell erkennt und sofort behandelt, lässt sich das Schlimmste verhindern, sagt Dr. Daniel Strunk. Er ist Chefarzt der Neurologie am Asklepios Klinikum Schwalmstadt. Woran erkennt man einen Schlaganfall?
Oh, da gibt es ganz einfache Schemata, an denen man sich orientieren kann. Das einfachste Schema ist das sogenannte FAST-Schema. Das ist ein Akronym dafür, dass einmal eine Asymmetrie im Gesicht auftreten kann, dass zum Beispiel ein Mundwinkel ein bisschen nach unten hängt. Ein weiterer Test aus diesem FAST-Schema ist, dass wenn man die Arme nach vorne streckt, ein Arm nicht nur nach unten fällt, sondern sich auch ein bisschen nach innen dreht. Das wäre ein weiteres Zeichen für einen Schlaganfall. Und dann geht es auch um die Sprache, also zum Beispiel Wortfindungsstörungen oder auch eine verwaschene Sprache, wie jemand, der alkoholisiert ist. Das wären dieses Kernschema des FAST-Schemas. Es gibt noch weitere Aspekte, die auf Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder Sehstörungen abzielen. Und all diese Symptome müssen schlagartig von einem Moment auf den anderen aufgetreten sein. Das wären typische Schlaganfallindizien.
Ah, das ist ganz wichtig. Plötzlich muss
genau,
es aufgetreten sein.
Genau,
es
muss plötzlich aufgetreten sein, dass es nicht zu erahnen war und wirklich von einer Sekunde auf die andere auftritt. Das wäre das Typische für den Schlaganfall.
Ja, was passiert da eigentlich?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Beim Schlaganfall gibt es grundsätzlich zwei Typen, aber den sogenannten ischämischen Schlaganfall, den Hirninfarkt und einmal die Hirnblutung. Da gibt es eine grobe Häufigkeitsverteilung, bei der der Hirninfarkt etwa 85% ausmacht und die Hirnblutung 15%. Mhm. Und beim Hirninfarkt ist es so, dass sich eine kleine Ader, die das Gehirn mit Blut versorgt, verschließt. Durch ein Blutgerinnsel, das zum Beispiel aus dem Herzen stammen kann oder aus der Halsschlagader. Und dadurch ist es das Gehirnareal, das auf diese kleine Ader, die verstopft ist, folgt, nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt. Das heißt also, ähnlich wie beim Herzinfarkt, kommt es zu einer Blut- und Sauerstoffunterversorgung eines Hirnareals und dadurch entsteht der Hirninfarkt. Bei der Hirnblutung ist es hingegen so, dass eine kleine Ader zum Beispiel durch hohe Blutdruckwerte platzt und somit dann freies Blut ins Gehirngewebe ausströmt. Das sind die beiden Schlaganfallmechanismen, die es gibt.
Ja, und wenn wir jetzt mal bleiben bei dieser Mangeldurchblutung, also bei dem Infarkt, wodurch entsteht es denn dann, dass ich eine verwaschene Sprache habe oder dass mir der Arm absackt beim Heben?
Ja, die Symptome, die der individuelle Patient hat, hängen sehr stark davon ab, in welchem Bereich des Gehirns die Ader verschlossen ist. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel einen Rechtshänder wie mich, dessen Sprachzentrum in der linken Hirnhälfte sitzt, der könnte zum Beispiel bei einem Schlaganfall, der bestimmte Regionen der linken Hirnhälfte betrifft, plötzlich sehr ausgeprägte Wortfindungsstörungen entwickeln oder im umgekehrten Fall eine sehr schnelle und flüssige Sprache, die aber ganz gar nicht sinnhaft ist, mit ganz viele Worte- und Buchstabenverwechslungen aneinander reiht. Also das kommt auf verschiedene Aspekte an, aber im Wesentlichen eben darauf, welche Gehirnhälfte und welcher Bereich innerhalb der Hirnhälfte betroffen ist, also wo genau dieser Aderverschluss stattfindet.
Ja, nun passiert das ja meistens nicht in einem Krankenhaus, sondern zu Hause oder irgendwo, wo man ist. Was soll man tun?
Die wichtigste Regel, das wiederholen wir immer wieder, ist eigentlich nicht zu zögern, sich bei ersten Anzeichen für dieses wirklich abrupte Auftreten der Symptome sofort medizinische Hilfe zu suchen. Im einfachsten Fall ist es einfach, und das ist auch Teil dieses FAST-Schemas, dafür steht das T, nämlich für die Zeit, für Time, dass man wirklich möglichst schnell den Rettungsdienst alarmiert und sich in eine Notaufnahme begibt, um eben dort spezialisierte Hilfe zu erhalten.
Also den Notarzt rufen, 112,
genau.
Und nicht den besten Freund anrufen, ob er mal vorbeikommen kann, einen hinzufahren?
Nein, also der beste Freund wird in anderen Bereichen des Lebens auch hilfreich sein, aber bei Schlaganfallsymptomen ist auf jeden Fall der Rettungsdienst sofort zu alarmieren und dann muss der Transport in die nächstgelegene Klinik mit einer neurologischen Abteilung erfolgen, um eben dort die richtige Diagnostik und Therapie für einen möglichen Schlaganfall zu erhalten.
Und der Notarzt weiß, wo er mich hinbringt?
Ja, die Notärzte wissen genau, welche Kliniken mit neurologischer Abteilung verfügbar sind, wo Behandlungskapazitäten bestehen und bringen den Patienten, die Patientin genau in die nächstgelegene Klinik, die im besten Fall auch eine Stroke Unit, also eine spezialisierte Schlaganfallbehandlungseinheit hat.
Und Was würden Sie dann machen, wenn ich zu Ihnen käme?
Ja, also wir organisieren das bei uns am Klinikum Schwalbstadt so, dass wir die Patienten in einem Schockraum entgegennehmen, dort die Übergabe des Rettungsdienstes hören, also was sie bereits über den Patienten in Erfahrung gebracht haben. Und dann führen wir nochmal ganz knapp und konzentriert eine Kurzbefragung, eine Anamnese mit dem Patienten durch, untersuchen ihn oder sie zielgerichtet auf Schlaganfallsymptome. Und wenn wir den Eindruck haben, dass es ja auf jeden Fall ein Schlaganfall sein könnte, wird sofort eine Bildgebung des Kopfes veranlasst. Das ist in den meisten Fällen eine Computertomographie, die einmal das Gehirngewebe in Schichten darstellt, aber auch die Arterien, also die Adern, die vom Aortenbogen hier im Brustkorb hochziehen über die Halsschlagadern bis in die obersten Anteile des Kopfes. Und wir führen als drittes auch noch eine sogenannte Perfusionsbildgebung durch, die auch nochmal weitere Informationen gibt darüber, ob eben ein Schlaganfall vorliegt und wenn ja, wie er ausgeprägt ist. Und es gibt auch Hinweise darauf, in welchem Zeitfenster wir dann noch welche Behandlung machen dürfen.
Was ist ein Zeitfenster?
Das Zeitfenster bezeichnet den Zeitraum von dem Beginn, dem bekannten Beginn der Symptome bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Also angenommen, jemand hat vor etwa 3 Stunden erstmalig ein schiefes Gesicht und eine verwaschene Sprache entwickelt und er kommt jetzt 3 Stunden später in die Notaufnahme, würde eben das Zeitfenster 3 Stunden betragen und wir könnten daran auch entscheiden, welche Therapie weiterhin sinnvoll und möglich ist. Und das ist eben auch wichtig und das versuchen wir immer wieder zu vermitteln, dass die Patienten eben frühzeitig ins Krankenhaus kommen, um dieses Zeitfenster, in dem er bereits gesundes Gehirngewebe infarziert und geschädigt werden kann und auch geschädigt wird, möglichst knapp zu halten, um dem Patienten später ein Leben in möglichst umfänglicher Gesundheit zu ermöglichen.
Ja, genau, das hatten wir eben auch schon angesprochen, also auch nicht noch eine Nacht drüber schlafen.
Nein, auf keinen Fall. Beim ersten Anzeichen auf jeden Fall direkt ins Krankenhaus kommen.
Ja, so und jetzt nehm ich also mal an, Sie haben dann mich untersucht, Sie haben sich meinen Kopf quasi von innen angesehen. Mhm. Was wissen Sie dann?
Wir wissen dann zum einen, ob wir bereits eindeutige Zeichen für einen Schlaganfall nachweisen können. Wir wissen aber auch, ob es Gründe gibt, eine bestimmte Therapie, die wir anbieten können, gegebenenfalls auch aus Sicherheitsgründen nicht durchzuführen. Es gibt ja im Wesentlichen 2 Therapiemöglichkeiten, die wir einem Patienten mit akutem Hirninfarkt anbieten können, also denjenigen, die diesen Aderverschluss erlitten haben, von dem wir eben sprachen. Das eine wäre eine starke Blutverdünnung, die wir durch eine Infusion über die Vene durchführen. Das wäre die sogenannte Lysetherapie. Und als weitere Möglichkeit, die aber auch mit der Lysetherapie manchmal kombiniert werden kann, haben wir die Möglichkeit einer Katheterbehandlung, also ähnlich einem Herzkatheter, bei dem über die Leistenarterie ein Katheter in Richtung Hirn geführt wird und dort das Blutgerinnsel mechanisch aus der verschlossenen Ader herausgezogen wird, auch aus dem Körper herausgezogen wird und somit dann eben wieder eine möglichst ungestörte Hirndurchblutung zu ermöglichen.
Und ach so, und diese Lyse, die ist nicht überall möglich oder nicht immer möglich?
Die Lysetherapie ist in allen Krankenhäusern möglich, die auch über eine Neurologie mit Stroke Unit verfügen. Ja. Wir bieten das selbstverständlich auch im Klinikum Schwalmstadt an, ja. Führen das bei allen Patienten durch, bei denen eine solche Behandlung vielversprechend ist und wir aufgrund von der wissenschaftlichen Datenlage davon ausgehen können, dass der Nutzen der Behandlung die möglichen Risiken, nämlich Blutungen, im Kopf oder an anderer Stelle des Körpers übersteigt.
Ja, genau, weil Sie ja eben gerade sagten, Sie gucken sich an, wie das Hirn von innen aussieht, ja, um zu sehen, welche Therapie hilft und welche womöglich schadet. Genau. Und ich glaube, es hat was zu tun mit Blutverdünnung, kann das sein?
Ja, ganz richtig. Also um nochmal kurz auf das CT zurückzukommen, also da, wenn wir da zum Beispiel schon Zeichen für eine Blutung sehen, dürfte man unter gar keinen Umständen eine Lysetherapie durchführen, weil die Blutung sich dann nochmal verschlechtern würde und nochmal zunehmen würde. Bei der Lysetherapie ist es eben auch wichtig, sogenannte Kontraindikationen auszuschließen, also Gründe, halt keine Lysetherapie durchzuführen. Und das ist zum Beispiel bei Patienten wichtig, die bereits ein blutverdünnendes Medikament einnehmen. Das kann ja zum Beispiel im einfachsten Fall sein, wenn jemand eine Verengung der Herzkranzgefäße am Herzen hat, zum Beispiel Aspirin oder schon mal einen Herzinfarkt hatte, dann würde man trotz Aspirin eine Lysetherapie durchführen können. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung hat, wie zum Beispiel das Vorhofflimmern oder Vorhofflattern, was ja auch Schlaganfälle auslösen kann, dann muss man sehr genau hinschauen, ob dann noch eine Lysetherapie möglich ist oder nicht. Es ist zum Beispiel so, dass wenn jemand Marcumar einnimmt, sehr genau auf die Gerinnungswerte in der Blutuntersuchung schauen, die wir ganz zu Beginn, wenn der Patient zu uns in den Schockraum kommt, abnehmen, ob dann eben auch gut und sicher eine Lysotherapie möglich ist.
Ja, ja. Und das andere, wovon Sie sprachen, ist ja dann dieses Blutgerinnsel rauszuziehen.
Ja, genau.
Wie funktioniert das?
Ja, das ist die sogenannte mechanische Thrombektomie. Das ist ein Verfahren, das ein bisschen ähnlich funktioniert wie der Herzkatheter, bei dem also im Falle der Thrombektomie immer über die Leistenarterie ein Draht in das Gefäßsystem des Patienten eingeführt wird. Dann kann man dann unter Röntgenkontrolle, indem man Kontrastmittel spritzt und somit dann auch die Adern sichtbar machen kann, den Katheter Richtung Hirn führt. Dann mit einem kleinen Käfig, einem kleinen Maschendrahtsystem den Thrombus, das Blutgerinnsel greift oder auch absaugt und dann somit dann aus der Engstelle, aus dem verschlossenen Gefäß und schließlich auch über die Leistenarterie aus dem Körper herauszieht. Mhm. Das ist ein Verfahren, das man entweder zusammen mit der Lysotherapie anwenden kann. Dann wäre der erste Schritt die Lysotherapie und der zweite Schritt die Katheterbehandlung. Mhm. Es gibt aber eben auch Fälle, zum Beispiel bei den Patienten, die halt aufgrund von Vorhofflimmern Marcumar einnehmen, die jetzt in ihren Gerinnungswerten so eine Konstellation haben, dass man besser keine Lysetherapie durchführt, dann kann man auch anstelle der Lysetherapie, wenn die Voraussetzungen ansonsten passend sind, ein sogenannter nahe an der Hirnbasis gelegener Arterienverschluss vorliegt, kann man eben auch das Blutgerinnsel herausziehen und dem Patienten auf die Art und Weise helfen.
Ja, und wenn die Behandlung erfolgt ist, dann komme ich bei Ihnen auf die Stroke Unit, oder?
Ja, genau.
Was ist das eigentlich?
Die Stroke Unit ist letztlich ein Konstrukt, das sich in mittlerweile schon Jahrzehnte zurückliegenden Studien als sehr hilfreich erwiesen hat bei der Behandlung und Nachsorge akuter Schlaganfälle. Das ist eine Station, die im Bereich der inneren Medizin vielleicht als Intermediate Care Station bezeichnet würde, die also eine besondere Form von Krankenstation ist, auf der Patienten sowohl ärztlicher als auch pflegerischerseits, aber auch von Seiten unserer Ergo-Physiotherapeuten, unserer Logopäden, besonders intensiv behandelt werden. Mhm. Der Aufenthalt ist dort in der Regel eher etwas kürzer als auf den normalen Krankenstationen, im Durchschnitt vielleicht ungefähr 3 Tage. Und wir haben da eben die Möglichkeit, mit einer Monitorüberwachung am Patientenbett auch unter anderem nach Ursachen und Risikofaktoren für Schlaganfälle zu suchen, zum Beispiel einem Vorhofflimmern, was wir durch die ständige EKG-Überwachung auch schon feststellen können. Mhm. Wir haben aber auch die Möglichkeit, schon eine frühe Reha-Behandlung eben durch unsere Therapeuten vornehmen zu lassen, zum Beispiel wenn jemand eine Schwäche im Arm hat oder eine Sprachstörung, eine Schluckstörung, können wir das alles sehr genau diagnostizieren und behandeln. Was aber auch eine ganz zentraler Punkt ist, dass man eben auch nach den Ursachen von Schlaganfällen schaut im Allgemeinen. Das umfasst nicht nur die Rhythmusanalyse und das Vorhofflimmern, sondern auch Ultraschalluntersuchungen vom Herzen, bei denen man zum Beispiel eine krankhafte Querverbindung zwischen der linken und der rechten Herzhöhle, ein sogenanntes persistierendes Foramen ovale, feststellen kann. Man kann aber auch über Ultraschalluntersuchungen der Halsschlagadern vielleicht dort befindliche höhergradige Verkalkungen feststellen, die auch zu den häufigen Schlaganfallursachen zählen.
Ja, ja, ja. Für die man ja Spezialisten braucht, die das auch sehen, oder?
Ja, genau. Und da sind wir auch besonders stolz, dass wir am Krankenhaus Schwalmstadt eben auch sehr gut vernetzt sind innerhalb des Hauses, innerhalb der Gefäßmedizin. Ja. Da haben wir einmal unsere große Abteilung für Kardiologie, die sich das Herz in all seinen Facetten anschaut, was die koronare Herzerkrankung angeht, die Herzinsuffizienz, viele, viele weitere Krankheitsbilder und eben auch die Rhythmologie, wo Herzrhythmusstörungen gezielt behandelt werden.
Ja, und auch die Geriatrie.
Genau,
dann am
genau.
Ende, ja,
die Geriatrie ist am Ende unseres Behandlungszyklus angesiedelt. Ja. Wenn wir also mit dem Patienten schon alle Behandlungen und alle Diagnostik durchgeführt haben, die für den individuellen Patienten wichtig sind, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, innerhalb unseres Hauses ohne Verlegung in eine externe Reha-Klinik eben auch schon eine Anschluss Reha stattfinden zu lassen, wo dann eben gezielt wiederum auch durch alle therapeutischen Disziplinen, also Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie, genau die Einschränkungen, die der Patient hat, eben zu überwinden im Rahmen einer etwa 3-wöchigen Reha-Behandlung.
Ja, genau. Und wo ja dann wahrscheinlich auch die Medikation fortgesetzt wird, die Sie einsetzen seit der Stroke Unit. Also die Prophylaxe, dass es nicht wieder passiert.
Ja,
je nachdem, ich weiß gar nicht, eine Cholesterinsenker wahrscheinlich.
Ja, genau. Also damit fangen wir auch so früh an, wie es eben möglich ist. Ja. Bei der Lysetherapie muss man ein bisschen bisschen warten, dann darf man die Blutverdünnung nicht sofort ansetzen. Aber in anderen Fällen machen wir das auch direkt am Tag der Aufnahme schon und setzen im Standardfall, wenn wir jetzt keine spezifischen Ursachen finden, können wir zum Beispiel ein Vorhofflimmern Aspirin als eine Art Blutverdünnung an und zudem kommt noch ein Cholesterinsenker hinzu, der dem Patienten die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit oder Chance ermöglicht, eben nicht wieder einen Schlaganfall zu erleiden. Deswegen spricht man von Sekundärprophylaxe, weil ja eben leider schon ein Schaden eingetreten ist. Wir aber mit diesen medikamentösen Maßnahmen schon den bestmöglichen Schutz aufbauen, damit kein erneuter Schlaganfall auftritt.
Ja, nun haben Sie ja eben schon gesagt, was für Abteilungen es bei Ihnen im Haus noch so gibt. Und die Neurologie behandelt ja auch nicht nur die Schlaganfälle, oder? Also auch bei Ihnen in der Abteilung gibt es noch eine ganze Menge.
Nee, da haben Sie vollkommen recht. Also die Schlaganfallbehandlung ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil Schlaganfälle eben auch so häufig sind, mit fast 300.000 Fällen in Deutschland. Das ist ein häufiges Krankheitsbild. Aber wir behandeln natürlich auch das volle Spektrum der Neurologie. Dazu zählen auch die durch das Immunsystem bedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel die Multiple Sklerose, aber auch die sogenannten neurodegenerativen Erkrankungen, bei denen das Nervensystem der Patienten häufig schon im höheren Alter Abbauerscheinungen zeigt, sich bestimmte Zellen zurückbilden. Da ist die Demenz zu nennen, am häufigsten die Alzheimer-Demenz, aber auch die Parkinson-Krankheit oder andere Bewegungsstörungen. Es geht aber auch um Epilepsie. Wir behandeln und diagnostizieren Hirntumoren. Das ist ein ganzes Spektrum und auch solche Allerweltssymptome, die jeder von uns kennt, wie Kopfschmerzen oder Schwindel, führen sehr häufig zu Vorstellungen in der Notaufnahme und ziehen nicht selten auch stationäre Aufenthalte nach sich. Und genau da holen wir die Patienten ab und versuchen wirklich, sie dadurch alle Facetten von neurologischen Erkrankungen zu begleiten.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!